das Produkt Nummer 1 sind ja nicht die Trophäen, das ist das Wildbret. Und das ist das, worum es eigentlich uns Jagern gehen sollte.
Gerade in der Jagd spielt ja das Wildbret, das Wildfleisch eine ganz große Rolle. Und ist was für mich einfach eine totale Spezialität.
Unsere Wildtiere sind ja Schatz unserer Lebensräume, wo die Bauern sehr viel in der Hand haben und sehr viel machen. Zum Glück haben wir noch eine kleinstrukturierte Landwirtschaft, wo wir super Lebensräume haben für verschiedenste Wildarten.
Also man hat diese Nutzungskonflikte, diese Interessenskonflikte. Jeder will eigentlich in dem Naturraum sich bewegen.
Es ist ja eine Kulturlandschaft. Wir haben ja keine Natur mehr in dem Sinn, wie man es vielleicht manchmal erträumt, dass sich alles von selber regelt und so weiter. Das spielt ja nicht.
Das Schöne beim Wildbret, denke ich mal, es ist ein totaler saisonales Produkt, weil man einfach auch bei den Wildtieren natürlich Schusszeiten hat, auch Schaunzeiten.
Wir reden schon das Wasser im Mund, wenn wir da drin.
Ja. Herzlich willkommen und grüß euch miteinander zu einer neuen Folge, wenn es wieder heißt, wer nichts weiß, muss alles essen, der Podcast von Landschaft Leben. Und ich freue mich heute total, dass ich wieder mal wirklich aus unserem Studio aus Schladming mich melden darf bei euch. Wir sind jetzt da die ganze Zeit unterwegs gewesen bei den Sommerpodcasts, aber auch haben wir sehr viele Podcasts in Wien aufgenommen. Und darum freut es mich heute umso mehr, wieder einen sehr, sehr tollen Gast bei mir begrüßen zu dürfen, nämlich in Christopher Böck. Er ist ein Jäger. Und jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, was tut ein Jäger bei uns, bei unserem Podcast, wenn es heißt, wer nichts weiß, muss alles essen. Vor allem zur Vorgeschichte, weil die Einladung an ihm ist ausgesprochen worden beim Kochcampus. Und alles das werden wir heute mit dem Christopher aufklären. Du, ich sage einmal danke, dass du gekommen bist, dass du meiner Einladung gefolgt bist. Schön, dass du da bist.
Ja, danke für die Einladung.
Christopher, du bist, Jäger ist jetzt untertrieben. Er ist eigentlich der Oberste. Er ist nämlich der Landesgeschäftsführer des Oberösterreichischen Landesjagdverbandes. Er ist Wildbiologe, also alles in einer Person. Wie sie gehört haben, macht er das auch alles gleichzeitig. Also, glaube ich, ganz schön viel zum Tun.
Ja, genug Arbeit. Der oberste Jäger ist mein Landesjägermeister, der Herbert Siegertleitner. Aber zum Kochcampus ist auch so ein Beispiel. Der Vorvorgänger, der Hans Reisebauer, der Landesjägermeister war von 1973 bis 2007. Den habe ich in einer ganzen Periode, 6 Jahre, noch kennenlernen dürfen in meiner Arbeit. Und sein Sohn, Hans Reisebauer, der hat sozusagen zu sich nach Axberg in Kirchberg-Denning den Kochcampus eingeladen. Er ist da dabei und so ist es entstanden, weil du eben gerade gesagt hast, Kochcampus, Essen. Und natürlich ist die Jagd das Produkt Nummer 1, sind ja nicht die Trophäen, bei weitem nicht. Es ist das Wildbret und das ist das, worum es eigentlich uns Jagern gehen sollte, dass wir was Gutes am Teller bringen.
Genau, und jeder, der was jetzt Chance gehabt hat und sich denkt hat, man, die zwei werden hier zerreden über das Wild und den Abschuss und keine Ahnung was und über den Wolf. Nein, wir reden heute in erster Linie über das Wildbret und für die meisten Konsumentinnen und Konsumenten werde ich das Wildbret nicht viel sagen, sondern das ist das Wildfleisch. Gerade in der Jagd spielt ja das Wildbret, das Wildfleisch eine ganz große Rolle. Und ist was für mich einfach eine totale Spezialität und man tut ja da wirklich alles, was ein bisschen verwertbar ist, isst man oder als Jäger, man verkauft es dann an ein Gasthaus oder an einen Wildbrethändler zum Beispiel. Und ich denke, da hat sich aber in Österreich da sehr vieles zum Guten gewandelt, oder? Wie schätzt du das so? Wie sind wir da generell aufgestellt? Ich sage einmal, fangen wir es vielleicht einmal so an, wenn ich jetzt Wild essen gehe, kriege ich da Wild aus Österreich?
Da ist immer gescheit nachzufragen. Das mache ich selber auch. Sollte ich auswärts irgendwo Wild essen, dass man einfach fragt, woher ist das Wild eigentlich? Und meines Erachtens und meiner Erfahrung nach, die fragen dann wirklich nach, die können und sagen nicht gleich, ja, das ist aus dem Nachbarrevier so ungefähr, sondern fragen tatsächlich nach. Und ich habe, glaube ich, immer ehrliche Antworten gekriegt. Ich esse Wild nicht so viel auswärts, weil ich es eh daheim habe, beziehungsweise wenn es wirklich gute Spezialitäten irgendwo gibt, wenn man weiß, da gibt es ein lässiges Gasthaus, das eben Wild ausspeist. Da kannst du jetzt ziemlich sicher sein, dass es heimisch ist. Aber man sollte eben nachfragen. Es kann ja sein, aus einem Gatter. Man sagt, okay, wenn es ein nachhaltiges Gatter ist, ist landwirtschaftliches Nutztier in dem Sinn und kein Wild in unserem Sinne mit freiwillig lebendem Wildtier. Aber da wäre es eben schon wichtig zu wissen, kommt es aus Neuseeland, das eigentlich den Preis zusammenhauen, wo man weiß, dass die die Kosten eigentlich über das Geweih, das noch im Bast ist, nach Asien verkaufen, dann aus was weiß ich für Gründen, ja, man sagt halt Potenz steigernd und so weiter, dann lässt sich alles gut verkaufen. Und das ist halt dann schon dramatisch, dass das Rotwild oder das Wildfleisch von Rotwild aus Neuseeland günstiger ist im Hafen Freirotterdam oder Hamburg oder wo es auch immer ankommt, als aus unseren Revieren. Und wenn wir da ein bisschen dran denken und auch wir Jäger sozusagen uns an den Nasen nehmen müssen, und wir können, glaube ich, stolz sein, die EU-Richtlinie, die sozusagen Wildbrethygiene und dergleichen beinhaltet, ist eigentlich auf österreichischen Leuten oder aus der Verordnung österreichischer Fachleute und Experten entstanden.
Christoph, jetzt muss ich dich ganz schnell mal unterbrechen. Die meisten unserer Zuhörerinnen und Zuhörer werden das ja gar nicht wissen. Du hast jetzt gerade was erwähnt. Neuseeland und Australien sind ja, glaube ich, weltweit die größten Exporteure, was Wildfleisch quasi ausmacht. Jetzt kann man sich das aber nicht vorstellen als normaler Konsument, weil ich denke jetzt, die meisten werden sich denken, naja, dann geht das gleich wie bei uns. Warum ist dann bei uns quasi teurer wie quasi in Hamburg oben am Hafen? Ich glaube, so ist es ja nicht da drüben, oder? Dass das einfach irgendein Jäger rausgeht und halt per Zufall einen Hirsch schießt, oder?
Das wäre noch was, wenn das echte Jagd wäre. Nein, es ist wirklich so. Und ich habe auch schon einiges gehört, gelesen, über Bilder gesehen, dass da wirklich tausende Stück Rotwild quasi wie Nutztiere gehalten werden. Und das auf riesigen Flächen natürlich, klar. Aber es ist in Wirklichkeit Fleischwirtschaft, wenn man so nennen möchte. Und wie gesagt, es gibt Berichte, glaubwürdige, auch von Bekannten, die dort auch gesehen haben, dass eben den Hirschen das Geweih angesagelt worden ist. Im Bast ist natürlich extrem blutrünstig, weil das sehr stark durchblutet ist. Und eigentlich die Wertschöpfung daraus gewonnen wird. Aber das sind eben tausende Stücke, wo es billig hergeht.
Das heißt,
hergeht.
Dort geht es, und da geht es nicht um die Trophäe, sondern da geht es dann um dieses potenzsteigende Mittel, was im asiatischen Raum ja quasi einen sehr guten Absatz findet. Und dann ist quasi das Wildbrett, will man dann einfach.
Das ist ein Nebenprodukt.
Ist ein Nebenprodukt möchte, und das vermarkt man dann billig nach Europa und die Leute freuen sich, wenn es dann.
Das billiges Fleisch gibt.
Billiges Fleisch gibt, genau. Jetzt haben wir natürlich keine Herkunftskennzeichnung in den österreichischen Gastronomiebetrieben. Das, was ja wir gerade als Verein Landschaft Leben schon seit quasi am Beginn unserer Zeit fordern. Aber wie siehst du das? War das nicht auch dringend notwendig, dass man zum Beispiel auch gerade ein Thema will, ja, dass ich, wenn ich heute in einem guten oberösterreichischen Gasthaus essen gehe, dass ich mal als Konsument sicher sein könnte, da ist jetzt ein oberösterreichischer Hirsch.
Viele machen es freiwillig. Zum Glück, in den letzten Jahren hat man schon gesehen, dass das eigentlich eine gewisse Marketingstrategie ist und die richtige Strategie ist, den Konsumenten zu zeigen, die ordentliche Qualität haben wollen, auch um seinen Preis hinzuschreiben, woher es kommt. Und auch in einem Geschäftl, in einem Kaufhaus, wo es halt Wildbret unter anderem gibt, auch in Großfachhandel und so weiter, sieht man zwar, was es ist, wann es abläuft und so weiter, das muss alles oben stehen oder auch von welchem Wildbrethändler es möglicherweise ist, aber nicht, woher es wirklich kommt. Und da ist vor allem im Handel sicher noch sehr viel Druck notwendig, meines Erachtens, und das wäre auch wichtig, auch dass der Konsument weiß, was er wirklich kauft. In Gasthäuseln, da finde ich, wird schon besser insofern, als man, wenn man die letzten 15 Jahre ein bisschen Revue passieren lässt, sich generell viel getan hat, wo eben draufstehend das Gemüse kommt aus der Ortschaft so und so von den und den Bauern. Die Milchprodukte kommen von dem und von dem, die Fische von dem und von dem und das Wild kommt eben aus diesem und jenem Jagdgebiet. Und da kann man sich ziemlich sicher sein, dass wenn es ausgeschrieben ist, dass es von der eben auch tatsächlich auf dem Teller ist. Manche, das haben wir auch vor vielen Jahren schon mal in Oberösterreich gemacht, gemeinsam mit dem Landesrat, der zuständig war, und das waren zum Glück nur wenig, aber die sind sozusagen aufgedeckt worden, dass die zwar ausgewiesen hätten, dass es aus freier Wildbahn ein Wildbrett ist, aber das war nicht so. Und das gefällt mir dann schon, wenn man ab und zu Kontrollen macht. Papier ist geduldig, ja, dass wenn irgendwas oben steht, dass man das wirklich anschaut, ob das so ist. Das kann natürlich der Konsument nicht, aber vielleicht, wenn ein gewisser Druck oder auch über den Verein ein gewisser eine gewisse Aufklärungsbedarf aufgezeigt wird, dass wir es gemeinsam schaffen, wirklich den mündigen Konsumenten Wege darzulegen, woher kommt es und was ist sie denn wirklich?
Da fällt mir gerade eine Geschichte ein, vor, glaube ich, 3-4 Jahren war das, weil jetzt gerade der Didi Matischitz ja verstorben ist, da hat er ein Gasthaus gekauft, da im Salzkammergut und ein Kellner hat halt dort, oder ein Chefkoch hat halt auch auf die Karten geschrieben, ein Wildragout aus vom Berg halt irgendwie so runter. Und dann war halt er selber dort und hat halt dann in der Küche, er ist halt dann natürlich, hat sich die Freiheit genommen, einfach in die Küche zu gehen und hat dann eben das Großgebinde vom Wildragout aus Neuseeland gefunden. Und ich weiß nur, das haben sie mir dann immer erzählt, dass er den Chefkoch dann fristlos entlassen hat und er hat gesagt, in seinen Betrieben kriegt er nie mehr einen Job. Und ich meine, das gefällt mir eigentlich, wenn wer dann auch so konsequent ist, weil ich meine, das erleben wir natürlich ja, ich kenne genug Hotels, ja, die schreiben an Butter beim Frühstück Kaffee vom Nachbarbauernhof. Der sagt mir, ja, die holen 2 Kilo in der Woche und haben aber 300 Leute im Hotel. Ja, es geht sich die Rechnung nicht ganz aus. Ja. Also da wird halt leider, es bemühen sich sehr viele, sehr redlich, das muss man ehrlicherweise sagen. Es gibt leider auch Trittbrettfahrer. Und da wünsche ich mir einfach von der Politik, gemeinsam mit Brüssel da den Mut zu haben, dass man da eben die Möglichkeit schafft, dass wir eine Kennzeichnung kriegen, aber dass es auch kontrolliert wird. Ich glaube, das ist das Um und Auf. Und das habe ich da im Salzkammergut schon sehr mutig gefunden. Ja.
Ja, das ist schon sehr hart, aber letztlich muss, glaube ich, so laufen. Und auch wenn man jetzt sagt, wenn mehr Leute Wildbret essen würden, so viel haben wir ja gar nicht, ne? Dass, wenn wirklich das gesteigert wird dementsprechend. Aber da muss man dann sagen, es gibt ja auch andere Fleischarten oder auch bäuerliche Gatter, wenn die ordentlich betrieben werden, ist ja auch nichts dagegen. Man muss nur nachlesen dürfen.
Genau, aber wie viel essen wir überhaupt? Wir essen ja ein bisschen über 60 Kilo Fleisch noch, 60,5 Kilo circa. Das ist, wird jetzt sukzessive ein bisschen weniger. Mhm. Wie viel davon ist eigentlich Wildbret?
Ja, es ist im Verhältnis mehr geworden, aber wir sind noch immer bei 60 Decker pro Mann und Nase pro Jahr in Österreich. Also da ist noch Luft nach oben.
Da ist Luft nach oben, ein gutes halbes Kilo. Das heißt, mit allen zusammen, das ist nicht wirklich viel. Ja. Aber ja, es ist natürlich das Schöne beim Wildbret, denke ich mal, es ist ein totaler saisonales Produkt, weil man einfach bei den Wildtieren natürlich Schusszeiten hat, auch Schonzeiten. Aber das kannst du ein bisschen erklären.
Ja, das ist das Spannende. Also wir haben schon über viele Jahre versucht, in die Köpfe zu bringen, dass nicht nur der Herbst Wildbretzeit ist. Natürlich ist dort quasi die Erntezeit beim Wild. Ich habe die Herbstrehe, die ich erlegen muss, ab September, da kriege ich frisches Rehwildbret oder Wildfleisch vom Reh eben. Und wir schießen österreichweit, glaube ich, die meisten, oder sagen wir so, die meisten Wildarten, die erlegt werden in Österreich, ist Rehwild. Das haben wir flächendeckend. Rotwild gibt es in den Gebirgsbereichen. Aber das Spannende ist, dass ich eigentlich Wildbret, sogar frisches, ab Mai schon kriege. Weil da werden die Jahrgangsstickel erlegt, also die Einjährigen, egal ob Rehwild oder Rotwild oder auch Gams. Und das hat was, weil da kann ich es gerade im Sommer auf den Griller hauen. Es ist ein Traum. Ein zweites Wildbret vom Grill ist einfach eine lässige Geschichte. Da ist nur wichtig, dass man es nicht lange oben lässt, weil es dann trocken wird, eben aufgrund dieses geringen Fettanteils. Aber ich kann mit den modernen Kühlgeräten das ganze Jahr über mehr oder weniger nicht ganz frisch, aber trotzdem beste Qualität beim Wildbret haben. Und ob ich dann Schmorgerichte im Winter mache oder weil es halt eher reinpasst in die Jahreszeit. Man kann aber durchaus experimentieren. Es gibt gerade die schnelle Wildküche, ist ein Traum. Ich kann schön was ausbrasseln in der Pfanne und irgendwas kurz dazu machen. Ich muss nicht tagelang beizen, damit sozusagen dieser Ogu, den man früher so dem Wild zugeschrieben hat und der noch immer in sehr vielen Köpfen der Leute drinnen ist, zu überdünchen. Das war zum Glück vorvorgestern. Denn aufgrund der ganzen Hygienevorschriften, aufgrund der Ausbildung der Jäger, die auch die als kundige Person quasi die Leinbeschau machen müssen und erst dann geht es zum Endverbraucher oder über den Wildbrethändler schaut nur mit der Tierarzt drüber. Also da ist beste Qualität vorausgesetzt und da brauche ich eigentlich nicht beizen. Ich kann es machen, es ist ganz nett, aber ich muss nicht mehr. Und den macht das, den Reiz einfach beim Wildbret aus, ob das jetzt Enten sind, die also Wildenten im Oktober irgendwo herkriege und die kriegen nicht die Bristeln mit der Haut. Da ist noch ein bisschen mehr Fett dabei, wenn ich es nicht möchte, dann tue die Haut einfach runter sozusagen. Und wir rennen schon das Wasser im Mund, wenn ich da dran denke.
Ja.
Aber da gibt es einfach feine Dinge, die, die nicht lang brauchen, die nicht kompliziert sind, wo ich nicht ein seitenlanges Rezept lesen muss, damit ich dann meiner Familie einmal ein Wipprit machen kann. Mhm. Also das ist extrem spannend.
Aber ich muss sagen, auf die Idee, dass ich es auf den Griller haue, zum Beispiel, auf das bin ich auch noch nicht gekommen. Ja.
Muss Dominik.
Warum auch immer, ja.
Aber es ist wirklich lässig.
Okay. Also,
schmeckt echt gut.
Ja, siehst
du. Oder gerade wenn man mit, wenn man sagt, okay, Gasgriller, du hast ja trotzdem super Temperatur, du musst nicht immer Kohle oder so weiter haben. Und wenn du trotzdem Feuer möchtest, gibt es ja diese Planschers, diese Feuerplatten, die ich am offenen Feuer noch drauflege und habe dort extrem super Hitze und schneide mir zum Beispiel ein Reh eher dünner auf und haue es nur ganz kurz drauf, nur salzen, passt schon. Und das kann ich als Fingerfood auch noch essen bei einer kleinen Feier oder wie auch immer. Also der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt und das lasst ihr alles mit Wild machen.
Jetzt haben wir bei Landschaft Leben, wir recherchieren ja jedes Lebensmittel sehr, sehr genau. Wild sind wir schon mehrmals darauf angesprochen worden, aber das sprengt momentan völlig unsere Kapazitäten. Aber ich will es ja nicht für immer ausschließen. Aber wie ist es generell? Wird da auch was von uns exportiert? Wir wissen schon, importiert wird sehr viel. Kannst du ungefähr abschätzen, was war der Selbstversorgungsgrad beim Wild, wenn ich jetzt sage, mit den 60 Decker? Bracht man die 60 schon zusammen aus Österreich oder hätte man da eh auch schon Schwierigkeiten?
Nein, das bringen wir zusammen. Wir exportieren auch Wild, wobei man sagen muss, seit der Pandemie ist da einiges eingebrochen oder ist jetzt vielleicht wieder im Laufen, da weiß ich jetzt wegen Bescheid. Aber es gibt natürlich Export, vor allem die Schweiz ist da ein sehr großes Exportland, auch Frankreich. Aber wie es jetzt wirklich ausschaut oder welche Wildarten wohin exportiert werden, gerade der Feldhaus ist vielleicht eine interessante Geschichte, da haben wir zum Teil auch noch gute Bestände. Und, aber ich glaube, der Selbstversorgungsgrad ist durchaus gegeben, also die 60 Decker, das schaffen wir sicher. Ob wir recht viel mehr schaffen, wenn das jetzt mehr wird, ist die Frage. Wir haben aber auch sehr hohe Schalmilchbestände, aber das ist nicht nur auf Österreich beschränkt und nicht nur, wenn wir es füttern, sondern das ist in ganz Europa zu sehen. Und auch dort, wo sie nicht gefüttert werden. Das heißt, die Klimaerwärmung, die Situation, dass wir Vollmasten alle paar Jahre eigentlich haben oder fast schon jährlich haben bei Eiche und Buche, das trägt alles dazu bei, scheinbar, dass es den Wildarten extrem gut geht und sich in der Dichte dementsprechend vermehren. Da können wir und müssen wir auch noch mehr schießen dort oder da, aber es ist leicht gesagt am Tisch. Ich muss ja auch tun draußen. Und da sieht man, wie komplex das dann ist, das Thema, wann eben gerade, wenn die Pandemie angesprochen habe, extrem viel Leute raus wollen, was richtig ist, wenn sie die Natur wieder schätzen, aber sich eben auf Regeln ein bisschen beschränken müssen. Und so kann man das vielleicht bewusst machen, indem man Wildbret als Lebensmittel mehr in die Köpfe bringt und gleichzeitig aber sagt, unsere Wildtiere sind ja Schatz, unsere Lebensräume, wo die Bauern sehr viel in der Hand haben und sehr viel machen. Zum Glück haben wir noch eine kleinstrukturierte Landwirtschaft, wo wir super Lebensräume haben für verschiedenste Wildarten. Und da sieht man, wie die Räder in sich greifen, dass man sagt, wenn ich bewusst auch Wildbret esse und kaufe aus Österreich oder von direkt vermarkten. Es gibt viele Jagdgesellschaften, die selber extrem viel direkt vermarkten, die extrem auf Hygiene schauen, auf die gesetzlichen Bestimmungen, dass ja alles sauber ist. Und dort kann man als Konsument auch direkt einmal anfragen. Wir haben über Jagd Österreich eine eigene App kreiert, also Wildes Österreich, wo jedes Bundesland noch seine Anbieter drinnen hat, seine Wirtshäuser drinnen hat. Also da hat es extrem viel da und da kann man sich was rausholen. Und ich glaube, dass man dann auch einen Druck aufbaut, von den Konsumenten selber her, zur Politik vielleicht, und sagt, jetzt habe ich da Wildbret gekauft, da steht nicht drauf, woher es ist. Also da schließt sich wieder ein bisschen der Kreis dahin, dass ich als Konsument schon viel in der Hand hätte, aber ich muss mich irgendwo auf die Beine stellen oder von mir aus den Jagdverbänden melden, dass die ein bisschen wissen, wo krankt es denn, wo muss man denn vielleicht nachbohren. Also da sind schon lässige Sachen im Spiel mit Wildbret und ich glaube schon, dass wir einiges noch mehr schaffen könnten und jetzt nicht zu Lasten der landwirtschaftlichen Fleischproduktion. Auch da sollten wir schauen, woher es kommt. Also da sind so viele Parallelen da, dass ich das gar nicht viel trennen möchte. Aber Wild ist natürlich eine eigene Liga sozusagen. Ja, weil das
ich denke mal, also ich sehe das überhaupt nicht als Konkurrenz zur Landwirtschaft. Obwohl das meinen gleichen Naturraum natürlich nutzen, das ist Faktum. Aber ich denke, Wild hat absolut seine Berechtigung, war immer so, und wenn man sich zurückerinnert an die Zeiten, wo noch gewildert worden ist, da ist ja sehr oft wegen Wildbret gewildert worden, also nicht nur wegen der Trophäe, die Wilderer waren ja oft, da war ja da glaube ich weiß jetzt nicht genau, aber ich glaube, die haben da einiges an Geld auch gekriegt für ein Wildbret oder haben versucht, eine Familie zum Durchbringen. Das können wir uns gar nicht mehr vorstellen heute, ja, dass du rausgegangen ist und sagst, du musst jetzt fürs Fleisch quasi ein Reh schießen. Aber ich denke, das ist schon eine absolute Spezialität, ja, und so sollte man es auch sehen. Die Frage ist natürlich schon, wie siehst du das Verhältnis Bauernschaft, Jägerschaft? Ich finde ja generell, dass das alles in einem sehr spannenden Kontext momentan gesehen wird, weil auf der anderen Seite gibt es die Meinung quasi von den Tierschützern, naja, die Jäger, die sind ja alle nur schussgeil und da wird halt das Wild wegen der Trophäe geschossen, was, glaube ich, wirklich, was ich sagen kann, absolut nicht so ist. Dann gibt es auf der anderen Seite die Bauern, die sagen, und das höre ich sehr oft, die Jäger sollten endlich einmal mehr schießen, weil ich will das alles nicht. Wie erlebst du das?
Von bis. Also da gibt es wirklich die ganz Extremen auf beiden Seiten und die extrem harmonischen auf der anderen Seite. Und die sind eigentlich ja, irgendwo zu fördern, dort, was funktioniert. Die müssen wir mehr vom Vorhang holen. Dort, was rennt, wird ja oft nicht groß geredet, weil es eh funktioniert. Und dort, wo es aber brennt, sei es, weil der Bauer sagt, ich kriege den Wald nicht auf oder meine Soja wird so verbissen vom Hasen, macht es was. Und umgekehrt zum Beispiel der Jäger sagt, ja, ich werde nur als Dienstleister gesehen, ich habe zwar die Jagd gepachtet, aber bin nur der Handlanger vom Bauern, das kann es beides nicht sein. Es muss ein Miteinander sein. Wir müssen viel mehr Schulterschluss finden wieder. Im Großen und Ganzen funktioniert es ja gut und das macht es eigentlich so spannend. Es poppt ja nur dort auf, wo es nicht funktioniert und das wird dann vielleicht aufgebauscht. Aber es ist extrem wichtig, wenn die Bauern vom Jagen eine Ahnung haben, darum forcieren wir das in Oberösterreich zum Beispiel in den Landwirtschaftsschulen, dass man dort schon die Jagdprüfung machen kann, ist seit ein paar Jahren auf Modulbasis, damit man nicht, wenn man 18 ist, sozusagen den Stress hat, Schule abschließen, Führerschein muss oder möchte machen, gut, dann gibt es ja schon mit 16, und dann kommt die Jagdprüfung auch noch dazu und sagen sie viel, ja, das interessiert mich nicht, ich habe eh keine Zeit zum Jagen oder zu wenig Lust, aber das Wissen ist wichtig. Und umgekehrt, in den Jagdkursen wird da extrem viel vermittelt von der Forstwirtschaft, von der Landwirtschaft, dass man den Grundbesitzer versteht, der muss ja davon leben. Und da muss ich Gleichgewicht einpendeln. Und wenn du sagst, wir schießen eigentlich im Verhältnis kaum Trophäenträger, wir haben es uns einmal ausgerechnet, ein bisschen auch für Medien, beim Rehwild haben wir, ich glaube, an die 17-18% Trophäenträger, das sind alle mehrjährigen Böcke, also nicht nur die Spitzentrophäen. Und beim Rotwild sind es unter 10%, weil, klar, ja, ich habe ja viel mehr, wo ich wirklich das weibliche Wild erlegen muss, da sind wir wieder dort, wo viel Grundeigentümer oder auch die Behörden sagen, bitte, ihr müsst mehr schießen, Abschusspläne müssen wir zum Teil angleichen, weil eben im Wald jetzt durch die Klimaveränderung einfach Aufgaben für die Jagd vorhanden sind, die jetzt umgesetzt werden müssen. Mhm. Das wird auch in vielen Revieren, glaube ich, gemacht. Aber es ist halt dieses Geben und Nehmen. Also man muss ein bisschen sich immer in den anderen ein bisschen hineinversetzen und über den Tellerrand schauen. Und das schafft man nur, indem man miteinander redet. Und zum Glück gibt es viele Bauern, die auch Jäger sind gleichzeitig. Und ich kann nur aus Oberösterreich sagen, da sind die meisten Jäger sind wirklich vor Ort, die leben in den Gemeinden, wo sie die Jagd auch gepachtet haben. Und das ist auch so wichtig, weil wenn der Bauer sagt, was steht, da habe ich jetzt was gesehen, oder da möchte ich eine Naturführung einleiten, oder wie auch immer, dann braucht er ja vor Ort einen Ansprechpartner, der was umsetzt. Oder der Bauer sagt, du, ich schneide da ein Schussschneisen ein, aber sitz dich bitte hin und so weiter. Also da, das funktioniert ja gut.
Aber du hast jetzt für mich in meinem Kopf ein total ein schönes Bild gezeichnet, nämlich, wenn wir uns das vielleicht auch nochmal bildlich herholen, wir haben einen Lebensraum, einen Naturraum und da will jeder sein Recht ein bisschen einfordern. Ich sage, da haben wir vielleicht einmal den Bauern, der produziert da hochwertige Lebensmittel, dass wir als Volk was zum Essen haben. Dann haben wir auf der anderen Seite natürlich die Tiere, das Wild, was da lebt. Ja. Dann haben wir auf der anderen Seite plötzlich den Touristen vielleicht auch, der was sagt, ich möchte aber auf dem Forstweg spazieren oder Mountainbiken, ich möchte mit meinem Kinderwagen da spazieren gehen. Also man hat diese Nutzungskonflikte, ja, diese Interessenskonflikte. Jeder will eigentlich in dem Naturraum sich bewegen und jeder sagt, hey, und dann gibt es aber noch den Tierschützer, der sagt, naja, aber das darf man nicht, das darf man nicht. Und da wirken so viel, sage ich, ein auf diesen Lebensraum, auf diesen Naturraum. Und ich glaube, das muss man sich immer wieder herholen, dass halt jeder anders Interesse hat. Ja, weil der Freizeit, Nutzer, der will ja auch jeden Tag und zu jeder Tages- und Nachtzeit alles tun können. Ja, der Bauer sagt, hey, soll da Lebensmittel produzieren. Es will halt auch da leben, der Jäger kommt dann irgendwo zwischen rein. Also es ist schon interessant, wenn man sich das einmal ein bisschen von der Meta-Ebene anschaut. Und ich lebe ja da, wie du weißt, in Schlappmengen und wir diskutieren da viel mit die, innerhalb der Bauernschaft. Ja. Wie geht das eigentlich noch, wenn du auf unsere Berge auch im Sommer jeden Tag tausende von Menschen oben hast? Ja. Dann hast du aber vielleicht Almwirtschaft, dann hast, also es ist schon sehr komplex, muss ich sagen. Ja,
ja, und dann hast du auch Waldwirtschaft, wo vielleicht die Mountainbiker sogar genau über die Seile ihr Radl drüber tragen, wo gerade der Baumstamm aufgezogen werden soll und so weiter und so fort. Also extreme Spannungen. Und da gibt es die sogenannte wildökologische Raumplanung. Wir haben es in ökologische Raumplanung noch umgewandelt. Mein Landesjägermeister, der Herbert Siegertsleitner, ist da extrem dahinter seit in den letzten Jahren, was umzusetzen, weil es ist höchste Zeit. Jeder, der draußen ist, sieht, jeder möchte die Natur nutzen. Die wird nicht mehr, die wird eher weniger, wenn man sich so unsere Bauweise und unsere Versiegelung anschaut. Und da müssen wir jetzt handeln, damit jeder noch das nutzen kann und auch unsere Kinder das nutzen können, dass wir eben sehr naturnahe Land- und Forstwirtschaft noch haben. Es ist ja Kulturlandschaft. Wir haben ja keine Natur mehr in dem Sinn, wie man es vielleicht manchmal erträumt, dass sich alles von selber regelt und so weiter. Das spielt es ja nicht. Nicht einmal in den Nationalparken, wo halt auch schon, es ist ein anderes System, aber an sich ist es eine Kulturlandschaft und selbst viele Freizeitnutzer wollen dort auch hinaus. Und diese ökologische Raumplanung macht genau das, dass ich alle Player an den Tisch hole und versuche, über Karten diese Layer zu legen, was sind eigentlich meine Wünsche und wo kann ich Kompromisse finden und wo muss ich sagen, es tut mir leid, aber da kannst du zu der Zeit nicht rein, weil da das Auerhuhn zum Beispiel bolzt. Oder Überwinterungsbereiche sind, wo der Gams dort eingestellt ist. Und wenn du dort reinfährst mit als Varianten-Skifahrer, dann siehst du vielleicht einen Gams, die meisten siehst du eh nicht, weil sie vorher schon flüchten. Nur stehen die dann irgendwo im Wald unten und verbeißen. Und das ist aber vielleicht der Schutzwald, wo der Tourist, der da runtergefahren ist, unten im Hotel lebt und eigentlich angewiesen ist, dass der Schutzwald intakt ist. Es ist vielleicht ein bisschen ein sehr einfaches Beispiel. Aber es zeigt ein bisschen die Zusammenhänge in unserer Kulturlandschaft. Und wenn wir alle, ob das jetzt Alpenverein ist, Naturfreunde, Grundbesitzervertreter, Jägerschaft, Behörden, Naturschutz und, also es sind extrem viele, wenn die alle ein bisschen in sich gehen und sagen, okay, wie kann ich das erhalten und wie kann ich schaffen, dass ich alle diese Nutzer, die einen Platz finden sollen, auch tatsächlich auch in Zukunft das nutzen können, dann glaube ich, gibt es sehr wohl Möglichkeiten und ein paar super Beispiele gibt es ja schon in jedem Bundesland, gibt es Vorzeigebeispiele, die halt auf freiwilliger Basis funktionieren, wo genau diese Sachen eingehalten werden. Da ist halt drauf, auch wenn der Radlfahrer mal illegal fährt, aber er weiß vielleicht über Karten, okay, da sind ein paar Wildtiere, da sollte ich nicht reinfahren. Oder wenn ein forstliches Sperrgebiet ist, dann darf ich halt dort auch nicht reinfahren. Und da muss man umgekehrt auch sagen, da muss der Forstwirt auch so weit sein und sagen, okay, wenn ich jetzt nicht mehr arbeite, dann räume ich die Schüttel halt auch weg und lasse nicht monatelang dort stehen. Auch da gibt es ja gesetzliche Vorgaben. Also jeder kann sein Schäuflein beitragen. Der eine mehr, der andere weniger. Grundeigentümer, es darf halt auch zu keiner stillen Enteignung kommen, wo man sagt, ja, und da geht noch ein bisschen was und dort geht noch ein bisschen was. Und da muss man mal die Haftung abnehmen und so weiter und so fort. Also da gibt es in jedem Bereich dann Spezialisten, die ihre Dinge einbringen müssen und schauen, okay, wo kann ich denn was machen, dass jeder eine gewisse Zufriedenheit an den Tag legt und trotzdem nach seinen Ideen gestalten kann. Und da müssen wir hin und ich glaube, das funktioniert. Aber es ist eben ja, viel Arbeit und es kommt immer auf die Personen drauf an, ob da ein paar dabei sind, die sagen, boah, da bleiben wir dran, das machen wir. Und da sind wir in Oberösterreich gerade auf einem guten Weg. Die Steiermark ist ja auch gerade sehr stark dabei, was jetzt der ökologische Raum oder wildökologische Raumplanung anbelangt. Ein paar Bundesländer haben schon sehr stark auf wild ökologisch ausgerichtet. Aber die Zeit ist absolut reif. Und ich glaube, die Bundesregierung hat es ja auch im Regierungsprogramm sogar drinnen, obwohl es halt Ländersache ist, Jagd, Naturschutz. Aber wenn viele an den Fäden ziehen und alle in eine Richtung, dann glaube ich, schaffen wir es auch. Ja. Das ist auch dann letztlich für jene Kulinariker, die uns da jetzt zuschauen und zuhören, vielleicht auch der Punkt. Ja, weil zufriedenes Wild habe ich ja dann stressfreies Wildbret in der Folge. Und das ist das, was wir wollen. Oder eine gute Almwirtschaft, wo ich dann eine gute Buttermilch habe und so weiter und so fort.
Das ist ja wirklich auch, weil du das jetzt ansprichst, wenn wir wieder zum Wildbret zurückkommen, ich denke mir das selber, wenn ich jagern tue und es gibt ja den Begriff, den letzten Bissen sozusagen, wenn ich ein Wild erlegt habe, zum Beispiel ein Reh, dass ich ihm dann nochmal sozusagen den letzten Bissen in den Eser gebe, also ins Maul, sagen wir, übersetzen wir es einmal so. Und mir ist eigentlich auch erst durch Landschaft leben wirklich diese Symbolik quasi richtig bewusst worden, nicht einmal damals bei der Jagdausbildung, dass ich es so verinnerlicht habe, dass ich mir gedacht habe, wir reden ja da bei der Nutztierhaltung sehr oft, wird da geschimpft, ja quasi Massentierhaltung und Tiertransporte und was tut man nicht alles am Schlachthof, sozusagen, damit das Tier keinen Stress hat. Und da passiert auch wirklich ganz, ganz viel Schweine, Rinderschlachtung etc. Aber wenn man das einmal erlebt hat, ja, wenn man halt ein Rehwild oder ein Rotwild schießt, ja, und es macht wirklich noch den letzten Bissen, ja, und fällt auf einmal um, ja. Und das war's, ja. Da ist genau null Stress, ja. Und da ist mir eigentlich auch mal bewusst worden, was das wirklich heißt, ja. Der letzte Bissen, ja. Und diese absolute, dieser stressfreie Tod, ja. Und dadurch kann ich dann als Mensch ein Fleisch genießen, wo ich wirklich sagen kann, da habe ich null Stresshormone drinnen, ja. Also viel naturnah geht's dann eigentlich nicht
mehr. Genau. Und gerade dieses Brauchtum, diese Ethik, diese Weitgerechtigkeit macht es ja auch aus. Also das hat schon einen Sinn, dass ich bestimmte Sachen symbolhaft auch noch mache. Dass ich, also wir bewundern die Indianer dort und die Eingeborenen da, die bestimmte Riten haben, die mit die Tiere irgendwie höher stellen zum Teil oder manche Bäume und so weiter. Das haben wir auch in unserer alpenländischen Kultur, eben der letzte Bissen. Das Innehalten ein bisschen. Immerhin als Jäger habe ich ein Leben ausgelöscht und das muss uns bewusst sein. Also ich sage immer, wenn ich da kein Gespür und kein Gefühl mehr habe, dass ich jetzt ein Tier getötet habe, dann höre ich das Jagen auf. Weil dann fehlt mir die Empathie den Tieren gegenüber. Auch wenn man viel schießen muss mitunter, ja, dass die Abschusspläne durchaus hoch sind. Aber trotzdem muss man dieses Gespür noch haben und ist eben dann der Beutebruch, den man sich auf den Hut steckt. Das hat ja alles Sinn. Oder dass man bei einer Strecke, also bei aufgelegten Tieren nach einer Jagd nicht drüber steigt. Das hat einfach eine gewisse Wertschätzung gegenüber dem Geschöpf zu tun. Und das sollte uns Jägern schon sehr wichtig sein. Und das sollte dann auch dem Tier als Lebenden sozusagen auch schon dementsprechend widerfahren, damit ich dann das Lebensmittel, das ich produziere, auch guten Gewissens, eben stressfrei und so weiter. Und wenn du sagst, stressfrei, es ist in manchen Köpfen, wenn man sagt, ja, ein Fasan oder ein Hasen, die ja bei Treibjagden erlegt werden, die kann ich kaum auf der Einzeljagd erlegen, ich brauche die Mengen, ich muss auch wo rauskriegen und so weiter. Das ist ja kein Stress in dem Sinn fürs Tier. Natürlich flüchtet das, ja, wenn es aufgetrieben wird. Und das mag vielleicht martialisch ausschauen, wenn man so eine Jagdgesellschaft anschaut, die dann mit Treibern und die Hund dabei und dann wird ballert, als wie wenn man in Krieg war, dann halt da ein paar Stickeln aufstehen. Nur für das Tier selber ist eine Störung maximal einmal im Jahr. Weil diese Fläche wird einmal im Jahr durchstreift, wenn man so möchte, maximal einmal im Jahr. Weil dann gibt es Bereiche, wo man noch alle zwei, alle drei Jahre jagert. Einfach um eine gewisse Schonung und Nachhaltigkeit zu haben. Und im Sinne des Tieres ist ja, wenn ich gestört wird, ist ja nichts Unnatürliches. Wenn das zu regelmäßig passiert, man sagt, ja, da kommt jetzt mal der Hund und wird dort ausgelassen in der Fläche und auch wenn er den Hasen jetzt nicht erwischt, aber er rennt ihm dauernd nach, das ist Stress. Und da verlässt der Hase auch durchaus diese Fläche, wenn dort immer wieder Störungen passieren. Aber bei einer Treibjagd, die vielleicht, wie gesagt, laut und so weiter ist, wo der Hase flüchten muss und dann wird da drauf geschossen, das ist in dem Sinn kein Stress. Ein Stress oder eine wie soll man sagen, ein verhitztes Wild hat es früher gegeben bei den Parforce-Jagden, zum Glück im 18. Jahrhundert, glaube ich, verboten schon oder auslaufend dann, wo Hirsche über Kilometer von Hunden und berittenen Jägern gehetzt worden sind, bis der fertig war. Dann hat er sich noch gestellt und dann ist er halt umgebracht worden, wie auch immer. Das war mehr Gaudium für die Jagdgesellschaften damals. Aber das Fleisch hast du vergessen können. Das war völlig überhitzt und oder sozusagen ausgepowert, hat nicht mehr reifen können, das war nie weich geworden oder nie und vollgepumpt mit Adrenalin, das willst du, glaube ich, gar nicht essen. Das haben wir halt dem Volk gegeben, den Niederen damals, da war es noch gut. Oder den Hunden, mehr war da nicht zu machen. Also man hat zum Glück auch aus der Jagd oder die Jägerschaft hat gelernt, man hat moderne Wissenschaft und solche Dinge ja auch implementiert bei der Jagd. Man denkt an einen Schalldämpfer. Also das sind ja Dinge, die auch dem Wild zugutekommen. Und weil ja dann oft böse Zungen sagen, ja, die Jäger schießen aus dem Hinterhalt, aus irgendwelchen Kanzeln und gut getarnt und das Wild ab, das keine Chance hat zu flüchten. Ja, zum Glück kriegt es gar nicht mit, wie du gesagt hast. Ja. Das hört nicht einmal einen Schuss, weil der Schuss schneller ist als der Schall. Das wird tödlich getroffen, liegt da, zuckt vielleicht noch ein paar Mal und im Grunde einer der schönsten Tode, wenn man so möchte. Klingt ein bisschen arg, aber von einem Luchs oder von einem Wolf gerissen werden oder von Krankheiten und Parasiten dahinsiechend ausgemergelt zu sterben, ist, glaube ich, nicht so angenehm.
Mhm. Schön, dass du, also ich höre extrem gern zu und du bist jetzt wieder mal für mich wirklich auch ein Beweis dafür, warum ich diesen Podcast auch wollte, ja, weil ich habe einfach das Glück, dass ich mit so vielen tolle Menschen reden darf, so wie mit dir jetzt gerade. Und ich habe mir, na wirklich, es ist so schön zuhören und du hast auch so viel Wissen und wie du das erzählst. Und ich habe mir das früher immer gedacht, ich darf so viele super Menschen kennenlernen und warum höre das nur ich? Und durch den Podcast hören sie einfach so viel und danke, Christopher, für deinen Einblick. Und da muss ich aber jetzt gleich was dazu sagen. Ich habe mir das einmal so gedacht, ich glaube im Frühjahr dieses Jahres, habe ich mir gedacht, eigentlich bin ich ganz schön neidig auf die Jägerschaft, obwohl ich, dass ich selber Jäger bin. Aber was da gelungen ist, an Bewusstseinsbildung, an dem Thema Wertschätzung, ja, in den letzten 20 Jahren, sage ich mal, da muss ich eigentlich wirklich gratulieren. Und ich weiß, du bist ja auch schon wirklich lang in Amt und Würden und in deiner Funktion und wahrscheinlich hast du auch da viel dazu beitragen. Aber ich kann mich erinnern, ich habe, glaube ich, nicht alles täuscht, 1995 die Jagdprüfung gemacht. Und damals war das Thema Jäger, ja, das hast du nicht unbedingt so gern erzählt. Also da war die Jägerschaft schon ein bisschen so verschrien. Ja? Trophäen, Schussgeil, weiß ich nicht was. Und hierzu, diese, wenn ich als Landschaftleben nur so wahrnehme, Medien, Berichterstattung etc., da hat sich das Bild der Jägerschaft völlig geändert. Also man sagt jetzt wirklich, es gibt vielleicht noch ein paar schwarze Schafe, ja gut, die gibt es überall, aber man weiß einfach, oder auch, wenn ich mit meinem Freundeskreis rede, sagt jeder, na, die Jägerbauer, die sind sehr bemüht und das sind anständige Leute und die schießen nicht einfach da bei Gaudi um und um, sondern, also so, und auch in der Stadt, ich bin ja jetzt viel in Wien drinnen, ich spreche das Thema oft bewusst an, gell, und daher wirklich, wirklich Wertschätzung für die Jägerschaft. Denke ich mir, Gratulation. Also, der Neid ist natürlich nicht echt, aber ich will nur damit symbolisieren und sagen, da ist einfach gewaltig was gelungen. Also habt ihr euch das auch irgendwann einmal als Ziel gesetzt gehabt oder wie schafft man so einen Weg?
Ja, schon immer, glaube ich, und österreichweit. Und da muss ich auch meine Kollegen in den Jagdverbänden und auch alle Landesjägermeister, es hat sich extrem viel da, nicht, dass früher schlechter war, es war einfach anders, es war eine andere Zeit und auch früher, glaube ich, ist viel gemacht worden. Aber früher war so manchmal ein bisschen das Credo, nur nicht in den Medien stehen, weil wenn wir drin sind, ist es meistens negativ. Und das hat sich einfach geändert. Es waren ein paar zukunftsfitte Führungspersonen in der Jägerschaft da, sei es Landesjägermeister, sei es der eine oder andere Geschäftsführer. Jagd Österreich gibt es jetzt seit ein paar Jahren, wo wir genau versuchen, österreichweit ein bisschen diese Themen aufzubringen. Ist nicht leicht. Wir haben super Jäger quer durchs Land. Auch danke an dieser Stelle an alle Jäger. Es ist wirklich, wirklich lässig, mit diesen Leuten zu arbeiten. Wir sehen ja, dass eine gewisse Weiterbildung Hunger da ist, ja, dass die Leute kommen zu den Seminaren. Auch nicht alle, natürlich nicht. Aber wir arbeiten auch daran, dass wir in bestimmten Gesetzen sozusagen verpflichtende Fortbildungen machen für jagdliche Führungskräfte wie Jagdleiter und dergleichen. Auch da sieht man, sie sind extrem bemüht, wenn draußen irgendwo in den Revieren Probleme auftauchen. Die nehmen sie dem an. Also, und das ist, glaube ich, das Wichtige, dass man wirklich dieses Geben und Nehmen offen transportiert, dass man sagt, wenn ihr Probleme habt, meldet euch bei uns. Wir schauen, dass wir sehr viel anbieten, auch dass wir, ich kann mich erinnern, etliche Tierschützer immer wieder, hat es eine gegeben, eine rührige alte Dame, die im Tierschutz tätig war oder ist, ich weiß nicht, ich habe schon länger nichts mehr gehört von ihr, die mir immer angerufen hat, wenn irgendwo dort ein Fallen gefunden worden ist und so weiter. Ich habe dann den Jagdleiter angerufen, da ist nichts über die Medien gespielt worden, es waren auch keine Grauslichkeiten, aber es war einfach sozusagen die Rutsche zum Gespräch. Und das, glaube ich, ist so wichtig, dass man solche Leute auch draußen hat, die eingehen können auf Probleme. Und wenn ich mir das ausreden kann, auch wenn Meinungsunterschiede da sind, dann schaffe ich auch, die Sache selbst ein bisschen in die Köpfe zu bringen. Und Wildbret ist natürlich auch super, weil Liebe geht durch den Magen, wie wir wissen. Und da kann ich, und das ist einfach die Aufgabe. Und der Herbert Siegersleitner sagt da immer, und das gefällt mir so gut, wenn wir Dinge aus der Jagd nicht mehr erklären können, unbedarften Leuten, dann müssen wir uns überlegen, mit diesen Sachen aufzuhören. Weil wenn es, sagen wir jetzt zum Beispiel die Fallenjagd, es ist oft in den Köpfen mancher drinnen, um Gottes Willen, da ist das Viech und dann leidet es da tagelang drinnen. Stimmt ja gar nicht. Ja. Die Falle war schon seit jeher, hat den Mensch eigentlich begleitet in der Evolution. Jetzt ohne Fangjagd war man wahrscheinlich gar nicht zum Jäger geworden. Aber diese Dinge kann man erklären. Und wenn manche Dinge nicht mehr erklärbar sind, dann müssen wir uns überlegen, sagen wir, entspricht es noch der Zeit oder kann ich das mit anderen Mitteln machen? Denke so an einen Fallensender, auch da hat die Technik Einzug gefunden. Der löst aus, wenn die Fallen auslöst, kriegt der Jäger ein Signal und er kann binnen wenigen Stunden, je nachdem wo er arbeitet, oder er hat irgendwo einen Pensionisten an der Hand in seinem Revier und sagt, geh fahr mal da geschwind hin, schau mal, was da drinnen ist. Also es geht extrem viel und gut mittlerweile und wenn man das muss man halt erklären. Und man darf sich ja kein Blatt vom Mund nehmen, dass man auch Dinge anspricht, die halt ja, nicht so in der Zeit sind vielleicht. Oder weil die Leute den Tod oft ausblenden auch heutzutage. Und da sieht man, dass Jäger oder Bauern oder Leute, die sich mit diesen Lebensmitteln beschäftigen, auch das Verhältnis zum Tod jetzt nicht irgendwie ausblenden. Mhm. Sondern der ist halt Teil vom Leben. Der wischt jeden einmal, das ist so.
Ich finde es ganz interessant, dass du das jetzt ansprichst, weil ich merke das bei mir, ich war, glaube ich, als Vierjähriger dabei daheim, wie wir die erste Sau gestochen haben und die habe ich gut gemengt und meine Eltern haben mir das dann erklärt und dann sind halt einmal die ersten Hausen auch gestorben und wie es halt so ist auf einem Hof, ja. Oder hast du ein Kiwi angestochen und dadurch habe ich einen total normalen Zugang gekriegt. Aber trotzdem immer auch mit dieser Demut vor dem Leben, sage ich einmal, so betreibe ich es auch als Jäger, da ist eine extreme Demut vorhanden. Und ich denke mir schon, dass du den Dingen, du musst dich damit auseinandersetzen. Mhm. Ja. Und ich glaube, viele Menschen sind halt dem allen irgendwie entzogen worden. Die kriegen das als Kinder nirgends mehr mit, ja. Und irgendwann, bleiben wir wieder beim Essen, liegen dann vielleicht schon die frittierten Chicken Nuggets da vor der Schachtel raus und die nimmt man dann und haut es nur noch in die Fritteuse. Und man hat überhaupt keinen Bezug mehr, dass das jemals ein Tier war, dass da was gelebt hat oder was, weil das ist halt einfach, ja, ist schon fertig frittiert. Und ich glaube, wenn man wieder mal, ich sage oft ein paar Vorträgen, auch, dass man wieder mal richtig ein Fleisch angreift, ja, beim Kochen, dass man wirklich wieder mal das in die Hand nimmt, weil ich habe ab und zu das Gefühl bei Diskussionen, denke ich mir, wenn du denen jetzt ein Kilo Fleisch hertust, die müssen fast verhungern, weil sie die können nicht mehr zubegreifen. Ja? Mhm. Und das aber wieder, das ist das, was man über Jahrtausende so haben wir überlebt. Und jetzt in den letzten 10, 20 Jahren, glauben wir können evolutionstechnisch da, weiß ich nicht, uns von dem allen loslösen. Ich hoffe nicht, dass uns da die Geschichte wieder eines Besseren belehrt. Sozusagen, und dass wir wieder ein bisschen zurück müssen, auch wieder zu den Dingen. Ja. Und da glaube ich, ist schon wichtig, auch das Thema Sterben, Tod, nicht nur im Umgang mit Tieren, sondern auch mit Umgang mit Menschen, weil es ist ja bei den Menschen nichts anderes. Ich meine, da darf man jetzt abschweifen, aber das würde man auch, ist alles am Rande passiert ist, aber nicht mehr in der Mitte der Gesellschaft.
Genau.
Ja.
Genau.
Also schön. Und das finde ich auch, du hast zuerst, das möchte ich nochmal wiederholen, du hast das so schön gesagt, ja. Das ist mir erst jetzt bewusst, wie du das gesagt hast. Wir reden bei Indianern und die quasi, wenn sie die von einem Tier verabschieden, weil sie es gerade erlebt haben, ja, in Wahrheit, wenn ich mir jetzt nur an die Streckenlegung oder egal was denkt, oder auch ich, wenn ich was das jetzt schießt und der letzte Biss und der Beutebruch am Hut, da ist so viel Symbolik dabei, ehrliche, ja, aufrichtige. Und auch ich tue das immer wieder. Und sage einfach Dankeschön für das Leben. Ja. Und da passiert ja was in dir. Und dadurch strahlst du auch was anderes aus. Und
genau.
Das ist halt, ja. das gehört dazu.
Nein, da hast du viel da. Ich meine, früher haben wir es ja nur für Trophäenträger und so weiter. Das ist schon lang eigentlich per se. Jeder macht es für sich, aber nur unter Anführungszeichen ein Rehkitzel erlegt. Das sind nicht die gepunkteten, sondern im Herbst dann schon. Aber auch wenn man nirgends Strecke legt, wenn man es nur erlegt und dann in die Wildkammer bringt. Aber da gibt man auch den letzten Bissen, da steckt man sich im Beutebuch an. Und diese ganzen Rituale helfen wir einem selber. Eben, wie du sagst, eine gewisse Demut. Man hat ein Leben ausgelöscht. Und wenn einmal diese Grobheit ist und ja, jetzt habe ich halt erschossen, auch die Sprache merkt man ja. Also wir schauen auch, dass wir in den Jagdkursen oder auch dann in den laufenden Gesprächen, wo man oft einmal natürlich, wenn man viel, wie schon gesagt, am Abschussplan hat, man muss wirklich Strecke machen bei den Rehen und so weiter dann und oder auch beim Rotwild. Aber auch da wird das Viech nicht umballert, sondern das Stück erlegt, also auch in der Weidmannsprache zeigt man gewisse Wertschätzung dem Wild gegenüber. Und natürlich verroht man dort, oder gibt es Leute, die dort oder da mal verrohen, weil es halt wirklich wie ein Handwerk ist, und Jagd ist ein Handwerk. Also das ist ja auch, ich möchte auch nicht abschweifen, aber natürlich die oft angesprochene Technik heutzutage, dass ich mit Nachtsichtzielgeräten jagen darf auf Schwarzwild, um die afrikanische Schweinepest hintanzuhalten. Also da sind schon Themen dabei, aber trotzdem brauche ich das Handwerk Jagd. Ich kann nicht einfach rausgehen und sagen, ich sehe was in der Nacht, jetzt erlege ich das Stickel am Feld dort. Sondern muss ich wissen, wann ich welches Stück dort erlege. Und ich muss auch damit rechnen oder muss immer im Hinterkopf haben, wo schieße ich denn hin, wo geht die Kugel in der Folge hin, kenne ich das Revier, weiß ich, wo ich dort hinschieße. Ich habe nur in der Nacht diesen Ausschnitt. Oder auf 300 Meter mit einem Ballistikturm, und ich muss natürlich im Gebirge oft einmal weiter schießen. Aber wenn ich mir bewusst mache, welche Einflussfaktoren sind denn auf dem Weg der Kugel von der Laufmündung bis zu dem Stück? Wind, Temperaturunterschiede vielleicht und. Das sind 300 Meter Schutzach. Und wenn der Stickel irgendwo hinten die Kugel angeht und ich muss runter in den Graben und dann erst wieder auf, dass ich das überhaupt nachsuchen kann, dann muss ich mir vorher schon überlegen, kann ich den Stickel bringen? Ich brauche ja das Wildbrett und da schießt es nicht einfach und lässt es oben liegen für den Adler und so weiter. Also da sind so viele Dinge, die auch das Handwerk Jagd eigentlich da mit hineinholen. Und da ist die Weitgerechtigkeit, ist ein undefinierter Begriff, aber der auch wächst im Zuge der Zeiten, ein ganz ein wesentlicher Punkt, der einfach für uns in der Psyche und so weiter viel macht. Und wenn wir das leben und wenn wir uns dessen bewusst sind, bei allem Druck, auch wenn wir jetzt sagt, okay, jetzt sitze ich da schon tagelang auf die Stiegel und jetzt kommt schon wieder ein Wanderer daher und das springt ab und ich kann es wieder nicht erlegen, muss ich mich trotzdem zügeln, ja, und vielleicht mit dem sogar reden und sagen, man, kannst vielleicht eine Stunde früher gehen. Und, also es spielen so viele Sachen mit bei der Jagd, die eben so wesentlich sind, um ein gewisses, ja, Wohlergehen für die Kulturlandschaft, für die Wildtiere und die Lebensräume irgendwo sagen. Und das ist eigentlich das Spannende, dass ich nicht mehr zurückziehe und jetzt allein da irgendwo jage. Soll man natürlich auch genießen, wenn es geht. Aber dass man immer an die anderen denkt und über den Tellerrand schaut und vielleicht dann auch einfordern kann, weil man eben mit den anderen auch denkt und sagt, und jetzt musst du aber auch an mich oder an die Wildtiere denken. Und da müssen wir, glaube ich, mehr hin wieder in der Gesellschaft generell.
Also das ist jetzt eigentlich schon ein wunderschönes Schlusswort, weil du hast das jetzt so schön zusammengefasst. Und ich denke mir, noch einmal, ich möchte schon noch mal hier an der Stelle gratulieren. Ich glaube, dass da extrem viel gelungen ist und gelingt. Aber du hast was Schönes gesagt, es hängt von den Menschen an. Und ich glaube, dieser Weg, warum die Jägerschaft oder die Jagd generell viel, viel positiver wahrgenommen wird, und mit sehr viel Wertschätzung, so wie ich das sehe, hat damit zu tun, weil es wirklich auch die Menschen geändert haben. Und ich glaube, da haben sehr viel die Jagdkurse Verantwortung auch, weil, wenn ich nur an meine Ausbildung zurückdenke, das war schon, wir haben schon gescheit büffelt, die Gesetze etc., also da lernen muss da richtig viel. Das tust du dann einmal freiwillig, das ist Punkt 1. Du zahlst was dafür, das ist ja nicht gerade billig. Und musst aber noch richtig viel lernen und es wird auch richtig scharf geprüft. Und das sind vielleicht genau diese Komponenten, was dann irgendwann Menschen hervorbringen, die was sagen, ich gehe damit sehr sorgfältig um. Dieses Sorgsame, glaube ich, das gefällt mir schon sehr gut. Weil dadurch vermittelst du einfach ganz was anderes. Und dann, und das versuche ich auch immer wieder bei Landschaft Leben, auch der Landwirtschaft mitzuteilen, dass alles, was wir tun, letztendlich, selbst wenn das Milchpackerl im Regal steht und eigentlich man den Bauern dahinter nicht sieht, aber die streut trotzdem was aus. Am Ende des Tages wird alles, was da dabei dazu beitragen hat, irgendwann wird es trotzdem sichtbar. So wie bei einem Jäger. Ich kann jetzt auch nicht einen einzelnen Jäger festmachen und sagen, der Hubermeier ist der beste Jäger Österreichs, aber die gesamte hat eine Wirkung. Ja? Und da hängt es aber wieder sehr wohl von einem Einzelnen ab, ob der einen Schastrat oder ob der sehr sorgsam und demütig durch sein Revier geht.
Genau.
Und das finde ich, das gelingt bei der Jägerschaft gewaltig. Da darf ich ja wirklich auch dir im Namen aller natürlich gratulieren.
Danke.
Und bitte auch so weiter da. Ich glaube, genau das brauchen wir. Und vielleicht gelingt es uns dann auch, diesen sorgsamen Umgang dann auch, wenn wir das Wildbrett dann essen, dass wir es mehr und mehr wirklich aus Österreich haben und vielleicht den Import von einem neuseeländischen oder australischen Wildfleisch gar nicht mehr so viel brauchen. Sogar dir mal, oder?
Genau. Also das sollte unser Ziel sein. Ja. Und wie du gesagt hast, der Milchbeutel, sieht man es oft nicht. Ah, da hat sich schon was da, wenn dann oben steht, woher es ist. Oder bei den Eiern und so weiter. Ja. Da hast du dann schon ein anderes Gespür, wenn du weißt, okay, die Eier kommen aus drei Ortschaften weiter. Obwohl es ein großer Einzelhandel zum Beispiel verkauft. Ja. Du musst ja auch mal reinkommen, dass die Summe oder das, die Produkte liefern kannst. Aber das macht es, glaube ich, aus. Und wenn man da als Konsument einerseits, aber andererseits auch der Handel ein bisschen das realisiert, ist auch schon viel passiert zum Glück, wahrscheinlich nicht zuletzt dank euch, dass man das ein bisschen personalisiert. Und dann wissen die Konsumenten, ja, das ist jetzt nicht nur ein Stückel Fleisch, vielleicht in einer Styropor-Tasse, wo das letzte Saft Alano durch das Vlies aufgesagt wird, sondern eben, wie du vorher gesagt hast, das greife ich an, das da gespürne was, das muss ich noch abwaschen und dann ist halt das letzte, ja, oder ist halt ein bisschen ein Schleim drauf. Das ist ja nichts Unnatürliches, aber das muss uns wieder mehr bewusst sein. Was ist das für ein Lebensmittel, wo kommt es her? Und da schließe ich alle Lebensmittel mit ein. Also da, glaube ich, haben wir dann viel geschafft, ein bisschen mit diesem Bewusstsein auch den Umgang mit der Natur neu zu erlernen. Leider ist schon viel verlernt und wir stellen leider fest, dass auch am Land draußen die Kinder nicht mehr draußen sind und Baumhaus bauen oder ein Waldhaus mit Moos abdecken oder wie immer, sondern daheim am iPad oder am Computer sitzen und irgendwas spülen. Nur die Glasplatten ist immer gleich, während ein Moos sich anders anfühlt als ein Flechten. Und da müssen wir wieder mehr hin. Da sind die Eltern absolut in der Verantwortung. Sind vielleicht auch angefangen von Kindergärten bis zu Volksschulen, dass die vermehrt wieder die Natur mit einbinden in die Pädagogik. Auch da gibt es super Leute, also da muss ich auch sagen, Hut ab für viele Jagdgesellschaften zum Beispiel, die mit Schulen rausgehen. Wir haben das seit 1986 bei uns, Schule und Jagd. Und da fängt es aber an. Ich muss die Kinder begeistern, wieder für die Natur ein bisschen zu brennen und sie auch wertzuschätzen. Das verliert sie dann leider. Und ich habe selber gerade ein bisschen eine pubertierende Tochter daheim, aber das Gespür mit der Natur, das hat es noch immer. Und das ist das Lässige dabei. Und da gibt es sicher viele junge Leute und in den Jagdkursen widerspiegelt sich das auch. In den landwirtschaftlichen Schulen zum Beispiel, wo einfach die Jagd plötzlich ja, eine gewisse, ja, gehört quasi dazu. Aber uns nachher nie jagern, weil sie eh die Zeit nicht haben. Oder sagen, ich muss so viel im Hof machen und ich komme gar nicht zum Jagern, aber er hat das Gespür dafür.
Genau, und er hat einmal so die Grundkenntnisse gekriegt. Er weiß einmal, wie leben die einzelnen Tiere, wie ist so ein Jahreskreislauf. Wann kriegen es die Jungen, wann werden sie befruchtet, etc. Also ich glaube, dass das schon enorm wichtig ist für die Bauernschaft. Mhm. Und dann hat man auch für das Gesamte einfach noch mehr, viel, viel mehr Verständnis. Ja. Nein, also wirklich ein sehr schönes Gespräch mit dir. Freut mich jetzt wirklich total. Und dass das vor allem über den Kochcampus entstanden ist.
Ja, freut mich auch, danke.
Wo ja wir jetzt auch als Landschaft Leben sozusagen dabei sein dürfen und immer eingeladen werden. Aber wie gesagt, wir haben es halt noch nicht geschafft, dass wir das Thema Wild recherchiert hätten und an die Öffentlichkeit braucht. Aber mich tat es total reizen. Aber es ist halt auch viel, weil du kannst nicht einfach sagen Wild, sondern du fragst halt dann an, beim Hirsch, Reh, Gams, Wurst, was auch immer. Also es ist dann auch sehr komplex. Aber ich glaube, dass ihr selber sehr, sehr viel macht. Und ich freue mich auch, wenn wir da auf der Landschaft leben, uns mit der Jägerschaft da vielleicht in Zukunft sogar noch mehr austauschen, miteinander Dinge initiieren. Und weil ich einfach glaube, dass wir ganz viel den Menschen da draußen zeigen können, sagen sollten, damit das auch viel nicht verloren geht.
Unbedingt.
Du, bitte Christoph, ich sage danke. Danke für das wirklich schöne Gespräch. Danke, dass du gekommen bist zu mir nach Schlappming. Und ich darf bei Enka danke sagen, dass dabei gewesen seid, war einmal ein bisschen anderer Podcast, einmal über ein Lebensmittel, über das wir vorher noch nie geredet haben, aber auch das Thema Wildbret. Ja, es ist am Ende des Tages ein Mittel zum Leben, also Lebensmittel. Und ich sage das immer gern bei den Vorträgen, es geht nicht nur um das, dass wir uns irgendwas in unseren Körper stopfen, nur dass wir das Gefühl haben, wir sind voll, sondern es geht wirklich um das, dass wir Energie haben zum Arbeiten, zum Denken. Und da kann ich einmal ein gutes Wildbret aus Österreich ans Herz legen. In dem Sinne, danke fürs Dabeisein. Wenn es wieder heißt, wer nichts weiß, muss alles essen. Bis zum nächsten Mal. Pfiat, denke.